Das macht einen betroffen, ne, dieses Video. Aber es spricht ja tatsächlich. Wo ist Gott? Wo steckt er eigentlich? Weiß der eigentlich, wie wir uns fühlen? Kann der sich überhaupt vorstellen, was ich gerade zur Zeit durchmache? Es ist ja immer schön, irgendwo in einer, auf einer Wolke zu sitzen oder in einer Dimension, die wir nicht sehen. Ist das so? Ist Gott wirklich ausgezogen? Hat er gesagt, ich überlasse die Erde ihrem Schicksal? Mit Sicherheit nicht. In diesem Abspann kam gerade vor eine Begebenheit, wie Gott den Menschen sucht. Und zwar, da möchte ich einmal ganz kurz zurück auf diese Situation, die damals vor, sagen wir mal einfach mal eine Zeit vor 6.000 Jahren war. Oder sagen wir mal 10.000 Jahre. Ach, ist egal, wie viele Jahre das ist. In der Bibel heißt es, Gott erschuf den Menschen nach seinem Bilde. Nach seinem Bilde erschuf er ihn. Jetzt kann man fragen, was heißt das eigentlich im Grunde genommen? Sehen wir aus wie Gott? Ich glaube, dass es da so gar nicht mit gemeint ist, so ungefähr, sondern eher als Gegenüber, als Partner, als Symbiose, als Liebespaar. Ups, als Liebespaar. Mit allem das, was dazugehört, mit ja, Austausch, mit Nähe, mit ich hab dich lieb. Und Gott hat den Menschen im Garten Eden gesetzt. Ich will nicht wissen, wie der aussah, aber er muss wunderschön gewesen sein. Und er sagte, pass auf, ihr könnt euch hier frei entfalten, so wie ihr wollt. Ihr könnt den Tieren Namen geben, ihr könnt euch die Erde untertan machen, bepflanzt sie, bebaut sie, macht, was ihr wollt. Aber bitte, eins macht nicht. Da setzt ihr euch einen Baum hin, der ist für euch eine Grenze. Dieser Baum ist der Erkenntnis von Gut und Böse. Wenn ihr davon esst, müsst ihr sterben. Aber die Bibel meint nicht das Sterben in dem Sinne, dass wir umfallen und tot sind und in Nirvana oder in die Ewigkeit eingehen, sondern tatsächlich, was die Bibel mit dem Sterben dort meinte, ist die Trennung, eine Scheidung von Gott. Das meint er da in dem Augenblick. Geistig tot zu sein, nicht mehr in seiner Nähe sein können, weil Gott sündenlos ist. Und der Mensch damals, bevor er diese Frucht aß, war schuldlos. Er war, was sagt die Bibel? Perfekt. Denn was Gott sah, war sehr gut. Und sehr gut ist die Ausdrucksform für optimal, super, perfekt. So interpretiere ich das. Und gleich, was ich gleich sagen möchte, ist auch nur eine Aussage, die ich treffe, die für mich so gilt, die ich erfahren und erkannt habe. Sie muss nicht gelten. Es ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe mit Gott. Und die möchte ich euch gerne rüberbringen. Die möchte ich euch sagen, so wie ich das verstehe. So wie ich das hier verstehe, was hier steht. Es ist kein Dogma. Weil jeder anders Gott empfindet, als ich es empfinde. Ich stecke nicht in den Schuhen von Udo oder in den Schuhen von Andreas oder in den Schuhen von Herbert. Aber jeder kann Gott entdecken. Auf seine Art. Weil Gott jeden auf seine Art gemacht hat. Auf wunderbare Weise. Das haben wir ja gerade im Psalm 139 ja gehört, was Tanja vorgelesen hat. Wir sind geschaffen worden auf wunderbare Weise. Gott kennt uns schon, bevor überhaupt wir Urgestalt angenommen haben. Ja, Gott hat für uns als Mensch einen Plan. So, und den ist ja schon vor Urzeiten festgelegt worden, diesen Plan. Aber der Mensch, was macht der Mensch? Nahm diese Frucht, aß davon und erkannte, dass er nackt war. Die Bibel meint mit Nacktsein etwas ganz anderes, als mit so keine Hose anzuhaben. Sondern tatsächlich, der Mensch erkannte eigentlich im Grunde genommen, dass er Mist gebaut hat. Gewaltig. Und der Mensch versteckte sich im Garten Eden. Und Gott ging durch den Garten Eden durch und rief Adam. Adam heißt ja Mensch. Wo bist du? Und Adam versteckte sich. Und die Menschen versteckten sich hinter einem Gebüsch, weil sie meinten, das Gebüsch würde ihnen Schutz vor Gott geben. Aber Gott fand sie. Und Gott sagt zu Adam, hey Mann, warum versteckst du dich denn da hinter dem Gebüsch? Was ist denn los mit dir? Warum versteckst du dich vor mir? Und dann sagt Gott, hast du etwa von dem Baum gegessen, wovon ich dir geboten habe, nicht zu essen? Und dann machte etwas der Mensch. Was machte er? Die Frau. die du mir gegeben hast, die du mir gegeben hast, sie gab mir davon und ich aß davon. Da freut die Kirche sich ja drüber, dass die Frau das gemacht hat. Ne? Aber spielt überhaupt keine Rolle, Blödsinn. Was die tiefgreifende Wirkung von diesen ist, der Mensch sprach sofort Gott die Schuld zu, die du mir gegeben hast, die hat mich verführt. Ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Und die Frau war da, die mich verführt hat. Von selbst, ich habe jetzt selber im Griff, überhaupt keine Frage. Die Frau. Und du und die Frau, ihr seid schuld, dass ich so bin. Und das folgt so die ganze Menschheitsgeschichte durch. Schuldzuweisung. Und desto mehr schön ich Schuldzuweisung abgeben kann auf andere, desto mehr baue ich meine Gebüsche um mich auf. Und das Tolle ist ja, ich kann Gott so meine Schuld zuschieben. Hey Gott, wo bist du eigentlich in den all diesen Dilemma der Welt? Wo bist du denn in der Armut in Essen? Wo bist du denn in der Armut in Duisburg? Wo bist du denn da? Ich sehe dich nicht. Ich kann dich nicht anpacken, ich kann dich nicht riechen. Ich gehe, wenn ich über die Straße laufe, sehe ich jede Menge arme Leute. Also wirklich. Und an dich soll ich glauben? Du hast keine Ahnung von dem, was hier abläuft, Gott. Das macht Spaß. Immer schön weg, die Schuldzuweisung. Gott, wo bist du? Andere Sache ist, ich möchte so gern Gott mal sehen. Ich persönlich würde so furchtbar gerne mal Gott sehen. Ich würde so furchtbar gerne mal erleben, wie es ist, wenn er mal ja, so audiomäßig mal mit mir reden würde. Wenn ich mal seine Stimme richtig glasklar höre, so wie Frank mit mir redet oder wie Tilly mit mir redet. Aber nichts wird mir davon geschenkt. Ich möchte das so gerne mal erleben, dass Gott mit mir redet. Gott, wo bist du denn jetzt? Red doch mal mit mir, gerade dann, wenn ich Schwierigkeiten habe in der Familie oder Schwierigkeiten habe auf der Arbeit. Herr, wo bist du? Sag doch mal Bescheid, welchen Weg ich gehen muss. Oder ich Probleme habe auch in der Gemeinde. Herr, sag doch mal, hau doch mal rein da. Kennen wir doch, oder? Mensch, Herr, wo bist du denn eigentlich jetzt? In alten Dilemma, wo, ich sehe dich gar nicht. Und dafür gibt es ein ganz tolles Buch, was Antworten geben kann, ist die Bibel. Kein Frauenroman, kein Science-Fiction-Roman, sondern eine Bibel. Und in der Bibel gibt es tolle Geschichten darüber, wie Menschen, die mit Gott am Leben sind oder am Leben waren, die sind ja schon alle tot, die da sind, wie die also in solchen Situationen mit Gott umgegangen ist und wie Gott sich dem vorgestellt hat. Aber vorsichtig. Wenn du heute entscheidest mit Jesus und du sagst, ja, ich will, muss davon ausgehen, dass Gott sich bei dir melden wird. Die erste Frage ist, Mensch, wo bist du? Wo bist du? Was ist deine Position? Wo stehst du gerade? Was sind deine Wünsche? Was ist deine Sehnsucht? Und es gibt einen Menschen in der Bibel, der heißt Elia. Elia war ein Fighter Gottes, er war ein Kämpfer Gottes. Und Elia war so drauf, dass er jede Menge Mut hatte. Und Gott sagte zu ihm, geh nach Karmel und leg dich dort mit den Baalpriestern an. Baalpriester, das waren Leute gewesen, naja, das waren, mit denen konnte man nicht spaßen. Die gehörten zum Baalgott. Das war damals in Mesopotamien und in Persien, war das eine Gottheit gewesen. Und damals gab es einen König und eine Königin, Isabel und Ahab, genau. So, und die beiden regierten damals in Israel. So, und das Volk Israel war schön abtönig gewesen. Die feierten zwar Gottesdienste, aber, naja, so halbherzig. Ja, sie feierten Gottesdienste, ja, gehen wir mal hin, feiern ein bisschen Gottesdienst, aber zu Hause, im Grunde genommen, machen wir, was wir wollten. Haben sie gemacht. Die haben auch noch andere Götter dabei gehabt. Dann war nicht mehr Jesus oder damals Jahwe nicht mehr der Mittelpunkt, sondern gab es noch Baal, Baalgöttin, die zuständig war für das Geschirr. Und Baalgöttin, die zuständig war für die Kinderbefruchtung und so weiter und so weiter und so weiter. Totenkult wurde betrieben und es wurden Kinderopfer gebracht. Also vieles. Das war damals, und das Volk Israel hat sich auf diesen Götterkult mit eingelassen. Also die versuchten tatsächlich Jahwe zu dienen und tatsächlich noch auf Nummer sicher zu gehen, dem Baal noch zu dienen. Also sie hinken, die tanzten auf zwei Hochzeiten. Und das gefiel Gott gar nicht so, Jahwe gar nicht so. Sondern dann sagte er, ich möchte jetzt etwas klarstellen. Du gehst jetzt nach Karmel und wirst mal mit dieses Volk reden. Und du wirst dieses Volk herausfordern. Und sie sagen, pass auf, wie lange wollt ihr noch so rumhinken? Wie lange wollt ihr noch so ein Leben weiterführen? Die Hälfte auf dem Baal und die andere Hälfte Jahwe. Ich fordere euch jetzt heraus, ein klares Ja zu sagen. Und Elia ging tatsächlich zu diesem Berg, nach Karmel, und stellte sich diesen Priestern. Und zwar war das damals so, und Elia sagte zu ihm: pass auf, wir machen so eine Opferprobe. Wir bauen einen riesigen Holzscheit auf, einen riesigen Altar mit jede Menge Holz, und dann wollen wir mal euren Gott herausfordern und ich fordere meinen Gott heraus. Mal gucken, wer das Feuer löschen kann. Bitte? Anmachen, Entschuldigung. Super, danke schön. Passen doch noch einige auf. Danke, Silke. Wer das Feuer anmachen kann. So, und dann ging es los. Und sie legten Holz drauf und die Baal sagte: ihr dürft sogar anfangen. Und dann fingen die an zu tanzen. Und die fingen an zu tanzen, yippie-yay, und feierten und ritzten sich, schnitten sich in Fleisch rein, bohrten sich in Fleisch rein, sodass die richtig am Saften waren. Also da haben wir schon mal gesehen, die Tamilen machen das, glaube ich, auch. Ne? Die ritzen sich und schneiden sich ganz gewaltig. Und die waren wirklich am Tanzen bis zum Ekstase. Und Elia sagte dann noch: hey, euer Gott hört euch nicht, ist er etwa taub? Ihr müsst euch noch mehr ritzen und noch mehr schneiden. Macht noch mehr. Und die fingen noch mehr an zu machen, sodass die total an der Schöpfung zusammengebrochen sind. Und nichts passierte sich auf diesen Scheiterhaufen. Also Feuerlöscher wurden nicht gebraucht. Also das Ding blieb stumpf. Und dann war Elia dran. Und Elia sagte dann: hey, holt noch mal ein bisschen Wasser dazu. Dann haben die Wasser geholt und haben da jede Menge Wasser durchgestellt, sodass das Holz fast wegschwimmte. So viel Wasser war das. Und Elia hat seinen Kopf gesenkt und hat Gott gebeten, diesen Scheiterhaufen in Brand zu setzen. Und es passierte tatsächlich. Und es geschah ein Blitz, der haute dann in diesen Altar rein und es fing an zu brennen, richtig. Ohne dass er sich ritzen musste, ohne dass er irgendwie okkulte Dinge machen musste, irgendwie, aber dass er religiöse Dinge machen musste, sondern er vertraute darauf, dass Gott das jetzt machen wird. Wir vertrauen darauf, er glaubte Gott. So, und Gott haut da rein und setzt das Ding in Brand. Elia nun nahm sich ein großes Schwert und schlug den Baalpriester in den Schädel ein oder in den Kopf ab. Wie viel waren das? 400. Er schlug die 400 den Schädel ein und schlug den Kopf ab. Das bekam natürlich die Königin mit. Und die Königin sagte, die Isabel: wenn ich den in den Finger kriege, dann mache ich den alle. Und das hörte Elia. Und Elia bekam richtig Panik. Und dann haute der ab in die Wüste. 3 Tage rein. Wow, der lief und lief und lief und lief. Kam in die Wüste rein und brach zusammen. Er wurde depressiv. Er verstand die Welt nicht mehr. Wo war denn jetzt Gott bei all dem? Ich laufe jetzt weg. Und Gott hätte jetzt die Isabel doch auch jetzt mal fertig machen können. So interpretiere ich das jetzt mal einfach. Aber er hatte Angst. Er wurde depressiv. Und Gott kam in diese Wüste auf ihn zu und ernährte ihn. Gab ihm zu essen, ließ ihn schlafen. Er ruhte sich auf. Und dann wurde er wach und dann haute er noch weiter ab in die Berge rein. Bis er schließlich ein paar Tagesreisen in die Wüste war. Und dann schlief er ein. Und dann sein Wunsch war gewesen und fragte: Herr, wo bist du denn jetzt in all meinem Dilemma? Ich habe für dich gekämpft bis zur Besinnungslosigkeit. Ich habe für dich die Baalpriester fertig gemacht. Und jetzt, wo bist du? Wo bist du? Ich war immer für dich da. Und dann habe ich mich so auch so ertappt bei der ganzen Sache. Wo ich gefragt habe: oft kämpfe ich für Gott und ich frage mich, wo bist du eigentlich? Ich kämpfe für deine Sache und ich merke, ich stehe ziemlich allein. Ja? Und nichts kommt. Gott, wo bist du? Wo bist du mit deiner Allmacht? Wo bist du mit deiner Kraft jetzt in dieser Situation, in meinem? Wo bist du? Und dann sagt Gott zu Elia: Elia, stell dich doch bitte mal in dieser Felsspalte. Bitte nicht, sondern stell dich in der Felsspalte. Und er stellte sich auf den Berg in eine Felsspalte. Und als Elia da drinnen stand, passierte ein riesiges Erdbeben. Weiß ich nicht, ob die Abfolge jetzt stimmt, weiß ich keine Ahnung, aber ist doch egal. Dann kam ein riesiges Erdbeben und diesen Erdbeben war Gott nicht, in diesem riesigen Erdbeben. Und dann passierte eine riesige Feuersbrunst. Auch in dieser Feuersbrunst war Gott nicht. Da war ein riesiger Sturm, auch da war Gott nicht drinne. Also nichts in den großen, mächtigen Dingen, im Feuer, Erdbeben und Regen, da war Gott gar nicht drin. Und dann auf einmal, unmerklich, steht dort, ging ein leichtes Säuseln, ein leichter Wind an Elia vorbei. Und Elia blickte sein Angesicht. Und Gott war in dieser Stille. Wisst ihr, da habe ich mich so oft auch daran ertappt, Ich meine, Gott müsste sich in vielen großen Dingen beweisen und übersehe oft, dass er das Kleine bevorzugt. Gott war in keiner Sturm, in keinem Feuer, sondern Gott war tatsächlich in dieses leise Säuseln drin. Und Elia hatte das erkannt. Oft sind wir furchtbar laut und kriegen das Reden Gottes gar nicht mit. Wir müssen mal leiser sein. Mal weg von den Schuldzuweisungen, sondern einfach mal Stille halten, auch wenn es schwer fällt. Das habe ich an mir wahrscheinlich gut festgestellt, dass ich mal leiser geworden bin und nicht immer fordernd war, sondern einfach mal stiller gehalten habe und darauf gewartet habe, dass Gott mit mir redet. Und Gott tut das. Gott möchte ständig mit dir reden. Was wäre er für einen Vater, wenn er nicht mit dir reden würde? Also ich kann es jetzt von meinem Vater. Mein Vater hat immer gesagt, heute keine Lust oder mal 3 Tage keine Lust gehabt, mit mir zu reden. Aber Gott möchte ständig mit dir reden. Nur allzu oft hören wir ihn nicht, weil wir uns gefangen nehmen lassen von Lautstärke. Gefangen nehmen lassen von anderen Dingen, die uns davon abhalten, auf Gottes Stimme zu hören. Gott ist kein Gott der Lautstärke. Kann das, überhaupt kein Problem. Mit einem Husch ist alles weg. Aber Gott will in der Stille gefunden werden. Und das ist so eine Herausforderung an uns. Gottes suchen in der Stille. Jesus sagte mal im Matthäus-Evangelium, wenn du betest, geh in deine Kammer und schließe die Kammer zu und bleib in dein Stillen, in deine innere Kammer. Die Kammer damals, war eine Kammer, die mitten im Haus war, die kein Fenster hatte, wo kein Licht reinschien. Es war ein kleiner Raum, da konnte man reingehen. Und Jesus meint das auch, wenn du betest, nehme dir einen Platz, wo ruhig ist, wo du weg bist von jeder Menge Lautstärke. Nimm dir Zeit für mich, das ist auch mit Stille gemeint. Nimm dir Zeit für mich. Sei nicht hektisch. Und ich hab so einen Lieblingsplatz. Erschaffe dir einen Lieblingsplatz, um Gott zu begegnen. Ich habe so einen Lieblingsplatz. Mein Lieblingsplatz ist ein Sessel oben bei mir in meinem Wohnzimmer oder vielmehr im Schlafzimmer, wo ich mich hinsetze oder auf die Bank und dann für mich alleine bin. Schaffe dir einen Lieblingsplatz. Hast du einen Lieblingsplatz, wo du gerne bist? Das kann dein Lieblingsplatz sein, um Gott zu begegnen. Schaffe dir einen Lieblingsplatz. Elia, sein Platz war in dieser Felsspalte gewesen, weil Gott ihn da reingestellt hat. Auf jeden Fall, die Geschichte geht weiter, indem Gott fragte Elia, als Elia bereit war, auf Gott zu hören, Elia, warum bist du hier? Was machst du hier? Und Elia jetzt erst verstand, wer wirklich mit ihm redete. Und dann sagte Elia das, was ihn bedrückte. Er sagt, Herr, ich habe für dich gekämpft. Ich habe die Baalpriester erschlagen, doch ich bin alleine. Alle anderen sind weggelaufen. Ich kämpfe für dich alleine an der Front. Und da sagte Gott etwas zu Elia. Er sagte, Elia, du bist doch gar nicht alleine. Ich habe 7000 Leute gelassen, die ihre Knie nicht vor diesem Baal gebeugt hat. Elia war immer gedacht, er wäre immer alleine. Er hatte gedacht, er wäre alleine in der Gemeinschaft. Dabei war er gar nicht alleine. Es waren viele gewesen, die da waren, die nicht an diesen Baal geglaubt haben. Und das zeichnet auch hier für dich heute Morgen. Es gibt viele, auch wenn du meinst, du kämpfst alleine, du kämpfst nicht alleine. Es sind viele Menschen, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Auch in der Welt draußen, in der wir leben, wo die Hungersnot am größten ist. Allen drum und dran, du bist nicht alleine im Kampf gegen diese Hungersnot. Es sind viele, die auf die Straße gehen. Es gibt viele Küchen, die Essen geben. Es gibt viele Menschen, die Botschaft bringen. Du bist nicht alleine. Es gibt viele Menschen, die dein Leid tragen, die dein Leid mittragen wollen. Es gibt viele. Nur öffne deine Augen für das, was Gott wirklich zeigt. Gott offenbart sich in den Menschen, der neben dir sitzt. Tanja, schau doch mal Peter an. Guck dich mal, Tanja. Ja, tatsächlich. Wir nehmen es nur nicht wahr. Wir haben heute Morgen oder gehört, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Nicht nur kleckerweise, sondern in seiner ganzen Fülle wohnt Gott in uns, an ihn glauben. Zieht Gott ein mit seinem Heiligen Geist in ganzer Fülle und nicht kleckerweise. Glaubt ihr das? Oder glaubt ihr nur an Eierbecher? Dass Gott nur in sich eierbechermäßig in uns ausschüttet. Gott sagt, ich bin in vollen Zügen bei euch eingezogen. In vollen Zügen. Und ihr habt die Kraft, mein Licht zu sein in dieser Welt. Ihr habt Kraft zu sein in dieser Welt Kirche zu sein. Es geht hier nicht um Organisation. Es geht hier um Organismus, um Licht in dieser Welt, was Anziehungskraft auf andere Menschen hat. dass sie kommen und die Botschaft Jesu hören, dass Gott Frieden geschlossen hat mit ihnen und nicht Krieg, sondern Frieden geschlossen hat. Dass Gott möchte, dass du Freiheit empfindest, dass du deine Schuld abgeben kannst vor ihm durch seinen Sohn Jesus Christus. Und da sind wir da, in dieser Welt Wege frei zu machen. Und wenn sie noch so schmerzhaft sind und für uns auch noch unerklärlich sind, und wenn wir durch Wüsten laufen müssen, ist Gott da. Auch wenn wir meinen, wir verhungern nicht, Gott ist da. Gerade in deinem privaten Bereich, ich weiß nicht, also als die Schwiegermutter gestorben ist, war bei Tanja eine tiefe Leere, bei mir war eine tiefe Leere. Und oft haben wir uns gefragt, wo bist du jetzt eigentlich bei denen? Und jeden Sonntag, wenn ich hier runterging oder wenn wir nach Essen fuhren oder mittwochsabends runterging, habe ich das gesehen, wo er war. Ich möchte euch nur einladen, die Gemeinschaft zu pflegen. Es gibt so viele, die auch am Kämpfen sind und die freuen sich, wenn sie ihren Kampf teilen können. Dass man die Stärke miteinander teilen kann, die Kräfte miteinander teilen kann. Es gibt in der Bibel, es gibt keine Einzelkämpfer. Christen sind keine Einzelkämpfer. Christen sind Menschen, die in der Gemeinschaft, in der Gruppe arbeiten. Die in der Gruppe arbeiten und in der Gruppe leben. In der Gemeinde, in der Kirche leben. Es gibt keinen, der alleine ist. Die Frage ist tatsächlich, wo bist du? Wo bist du? Wo stehst du? Was willst du eigentlich? Kann man auch fragen. Was willst du? Willst du ein Leben führen, das tatsächlich funktioniert? Ich rede jetzt nicht, dass du keine Krankheiten mehr hast und keine Geldsorgen mehr hast. Aber ich rede davon, dass du ein Leben führst, das wirklich Sinn macht. Sinn! Und nicht nur in eine, ja, was wieder verloren gehen kann, sondern wirklich Sinn hat über den Tod hinaus. Dann gibt es einen Weg, den es nur gibt. Und das sagt die Bibel auch. Sagt Jesus über sich selbst. Sagt Jesus über sich selbst. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist ein absoluter Hoheitsanspruch. Ein absoluter Hoheitsanspruch, den er hegt. Aber so ist es. Und es ist gut zu wissen, dass er diesen Hoheitsanspruch auf sich bezieht. Denn dann weiß ich, dann habe ich einen geraden Weg. Dann habe ich einen Fixpunkt, auf den ich gucken kann, anstatt tausende von Fixpunkten. Einen Gott zu haben, der für Spülen zuständig ist, ist meine Frau. Einen Gott zuständig zu haben, der die Betten macht, ist auch, da bin ich. Einen Gott, der, wisst ihr, dass man wirklich nur einen Herrn hat, auf den ich mich konzentrieren kann. Wenn wir anfangen zu humpeln, so wie das Volk Israel das da getan hat, und so wie die Kirche heute ist, wenn wir anfangen zu humpeln, verliert die Welt ihre Hoffnung. Glaubt ihr nicht? Das ist so. Wer ist denn die Welt? Ist das die Eierkugel, auf der wir rumtanzen? Die Welt ist der Frank. Die Welt ist die Petra, der Giesbert. Hennes, Michael, Franzi. Ihr seid die Welt, wir sind die Welt. Wir Menschen sind die Welt. Wir machen die Welt aus. Und Gott möchte nicht, dass seine Welt, seine Schöpfung verloren geht. Und deswegen hat er gesetzt zu Ostern, was wir feiern werden, seinen Sohn. Deswegen kam sein Sohn, Jesus Christus, unser Herr, Jeschua, kam in dieser Welt. Gott selbst kam in dieser Welt. Es gibt ein berühmtes Wort im Griechischen, Marcel, wie heißt das? Monogenese, hat er immer behalten. Monogenese. Gott gab einen Teil von sich in dieser Welt. Und sein Teil von dieser Welt war seine Liebe. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Gott hat seinen Sohn nicht in dieser Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Und diese Welt, nicht um die Eierkugel, sondern tatsächlich, das bist du. Und das Licht scheint in der Finsternis, in dieser finsteren Welt. Das Licht scheint in dein Leben rein, möchte in dein Leben hineinscheinen. Ich weiß, das kennt ihr alles. Aber tatsächlich, habt das mal richtig reingelassen. Und mit dem Mut des auferstandenen Herrn, und darum geht es, mit dem Mut des auferstandenen Herrn in dieser Welt zu leben und in dieser Welt nach vorne zu gehen. Das ist so wunderbar. Ich erlebe so viele tolle Dinge, wenn man sich ihnen öffnet, wenn man wirklich offen macht. Offen macht wie ein Scheunentor. Das tut weh. Da, wo Gott anfängt zu wirken, das tut weh. da deckt er auf, da deckt der Heilige Geist auf. Aber es ist gut zu wissen, dass Gott das nicht böse meint mit uns, sondern uns in Liebe anschaut und uns heilen will. Gnade und Barmherzigkeit gehören zusammen. Gnade und Compassion. Gott ist gnädig und will uns heilen, das untrennbar miteinander verbunden ist. Das möchte Gott an uns machen. Elia verstand es. Und Elia ist zurück und hat gekämpft mit diesen ganzen Menschen in einer Welt, die so dunkel war. Das Volk Israel kam auch wieder zurück und führte eine gute Zeit unter dem König. Aber immer wieder fiel das Volk Israel immer wieder um. Immer wieder um. Immer wieder um. Und immer wieder musste Gott durch andere Menschen immer wieder zeigen, was er vorhat. Und das heißt, auch wie heute. Heute ist es immer so. Es ist nicht alles perfekt. Es ist nicht alles perfekt. Auch in meinem Leben ist nicht alles perfekt. So mit Sicherheit auch nicht in eurem Leben alles perfekt ist. Aber Gott ist nicht böse über dich, wenn dir was passiert. Sondern Gott sagt, steh auf. Steh auf, komm an meine Hand, weiter geht's. Geh weiter. Geh zur Gemeinde. Geh zur Kirche, wo du dich zu Hause fühlst. Was dein Zuhause ist. Und nimm deinen Auftrag auf. Als Jesus nach seiner Auferstehung, als Jesus auferstanden ist und sich seinen Jüngern gezeigt hat, kommt die Stelle zum Thomas, zeigte er sich seinen Jüngern. Also sie sitzen so im Raum wie hier, ne? wir 40 oder 50 Leute jetzt, und einer von denen war nicht da, das war Thomas. Und Jesus kommt also in den Raum rein, die Türen waren verschlossen, weil sie Angst hatten. Sie hatten Angst, einfach Angst von Juden. Was passiert denn jetzt eigentlich? Wo ist Jesus denn jetzt? Ja? Obwohl sie wussten, dass er auferstanden ist. Aber trotzdem hatten sie Angst, weil er sich jetzt da nicht gezeigt hat. Ja, einfach Panik. Kann ich verstehen. So, und dann steht Jesus vor ihnen und sagt und haucht, sagt, Friede euch. Friede euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Und haucht sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Und die waren total Freude. Die haben richtig Spaß gehabt. Und dann kam Thomas. Andermal. Und die Jungen erzählten Thomas, hey, der Herr war da. Und dann Thomas sagte immer, ich bin Wissenschaftler. Ja? Wo ich meine Finger nicht reinlegen kann in die Wunde und in seine Seite. Wenn ich das nicht tun kann, meine Finger da reinlegen kann, dann werde ich nicht glauben. Und dann kurze Zeit später saßen die wieder in ihrem Gemeindesaal und Türen waren wieder verschlossen. Wusch! War Jesus wieder drinne. Und Jesus geht auf Thomas zu und sagt, du Vollidiot, warum glaubst du nicht? Sondern Thomas sagt, Jesus sagt zu Thomas, Thomas, komm mal her. Gib mir mal deine Finger. Den Finger, und dann legt er die Finger in die Male rein. Und Thomas guckt ihn ganz entsetzt an, so stelle ich mir das vor, wenn man die Augen mal zumacht, und geht auf die Knie und sagt dann etwas. Mein Herr und mein Gott. Jetzt, wenn ihr mal das mal liest, Jesus sagt nicht, du darfst zu mir nicht Gott sagen. Ist das schon mal aufgefallen? Das wiederholt er. Nee, darfst du nicht, sondern Jesus lässt es zu, dass er Gott genannt wird. Hui, habt ihr das schon mal so gelesen? Thomas geht auf die Knie und sagt, mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt nicht, nee, ich bin nicht dein Gott, sondern Jesus lässt das zu. Und Jesus sagt da in dem Augenblick, was Hammer, ne? Und sagt dann in dem Augenblick, Thomas, ja, du glaubst nur, weil du die Finger bei mir reinsehen kannst. Aber glückselig sind die, die nicht glauben, die nicht sehen und doch glauben. Vertrauen. Vertrauen darauf, dass Gott das richtig machen wird in deinem Leben. Und die Kirche ist dann in die 2000 Jahre Geschichte, hat sie sich ja nicht mit Ruhm bekleckert. Bei weitem nicht. Es war mehr dunkle Nachtschattengewächse als alles andere. Aber letztendlich gab es auch in dieser Kirche Menschen bis heute hinein, die ihren Auftrag angenommen haben und Menschen die Botschaft gebracht haben. Ansonsten wären wir nicht hier. Ansonsten würden wir heute nicht sitzen hier. Und die Gemeinde lebt weiter. Warum? Warum lebt Gemeinde weiter? Warum wohl? Weil sie unsterblich ist. Weil sie sein Leib ist. Und Jesus ist unsterblich. Es ist Gottes Plan für diese Welt, Gemeinde. Wo bist du, Mensch? Wo stehst du? Und wenn man die Frage beantworten kann, gegenüber Gott, nicht gegenüber mich selbst, sondern gegenüber Gott, kann ich Gott gebrauchen. Denn dann wirst du auch klar, wo du hinstehst, was deine Position ist in deinem Leben. Dann klappt es auch, in meinem Kreis Zeugnis zu sein, in meinem Oikos. Dass Menschen es ablesen können, dass ich an Jesus Christus glaube. Dass sie sagen, ja, das ist es. Dann bin ich bereit, auch Dinge, die mich belasten, auch abzulegen. Ja, meine Süchte damals mit Alkohol und Drogen. Dann kann Gott an mir wirken. Gott kann, wenn du ja sagst. Gott wird nichts gegen deinen Willen tun. Das macht er nicht. Das hat er noch nie gemacht. Warum nicht? Weil er uns als freie Menschen erschaffen hat, als freie Menschen, die ja sagen können und nein sagen können. An dir liegt es tatsächlich. Ich wünsche euch den Mut, euch mal zu positionieren. Gott zu sagen, was du willst und darauf, ja, und damit mitzuleben, dass Gott antwortet. Ich wünsche euch Gottes Segen noch für den Rest des Sonntages. Und vielleicht, dass ihr dann mal zu Hause am Tisch drüber spricht. Wie schon gesagt, das ist meine Sicht der Dinge. Ich erhebe keinen Anspruch auf Richtigkeit. Amen.